Sie hören Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.A. Hoffmann, aus Briefen und Tagebüchern erzählt. Folge 5. Mein Name ist Claudia Schinske. Zu Beginn des Jahres 1814 hatte E.T.A. Hoffmann das Kunstmärchen Der goldene Topf vollendet. Hoffmann war mit seinem eigenen Text zufrieden und trank zu Hause aus diesem Anlass einen Punsch, den ihm seine Frau zubereitete. Die glückliche Stimmung hielt jedoch nur kurze Zeit, denn die Konflikte zwischen Hoffmann und seinem Vorgesetzten Joseph Seconda spitzten sich immer weiter zu. Schließlich erhielt Hoffmann von Seconda eine Kündigung und verlor dadurch seine Stellung als Kapellmeister. Ein gesichertes Einkommen hatte er nun nicht mehr. Um sich finanziell durchzuschlagen, zeichnete er zunächst Karikaturen von Napoleon und den Franzosen, die er für jeweils einen Dukaten veräußerte. Die Zeichnungen dienten als Vorlagen für Kupferstiche, die mit der Hand koloriert wurden und anonym erschienen. Das Geld reichte lediglich aus, um die notwendigsten Lebensmittel kaufen zu können. Im März notierte Hoffmann in das Tagebuch:
Ich gewöhne mich immer mehr an den Gedanken meines Unfalls bei Seconda. Aber doch werde ich eine gewisse Unruhe des Geistes nicht los, die mich recht sehr quält und vorzüglich meine dichterischen Arbeiten sehr erschwert. Wie wird es noch werden? Es fehlt mir zuweilen an Mut und dann verzweifle ich an mir selbst.
Joseph Seconda versuchte, sich mit Hoffmann auszusöhnen und ihn erneut als Kapellmeister zu gewinnen. Hoffmann lehnte jedoch ab, da er sich über den cholerischen Umgangston Secondas und Bloßstellungen seiner Person vor dem Orchester zunehmend geärgert hatte. Schließlich erhielt Hoffmann Besuch von seinem Jugendfreund Theodor Gottlieb Hippel, der Hoffmann zunächst aus der finanziellen Misere half, indem er ihm eine goldene Taschenuhr schenkte. Zudem sicherte er zu, sich für den Freund einzusetzen, damit er erneut eine Anstellung als Jurist in Berlin erhält. 6 Wochen lang wartete Hoffmann mit steigender Unruhe und Ungeduld jeden Tag auf den Postboten und einen für ihn positiven Brief. Schließlich erhielt Hoffmann durch das Justizministerium ein Stellenangebot. Er sollte zunächst für ein halbes Jahr ohne Gehalt am Kammergericht in Berlin arbeiten, um sich mit der dortigen Arbeitsweise und den entsprechenden behördlichen Vorgängen vertraut zu machen. Mit großer Erleichterung nahm er das Angebot an, sodass sich das Ehepaar Hoffmann im September 1814 wieder in Berlin befand. Erneut versuchte Hoffmann, den Brotberuf und seine künstlerischen Neigungen unter einen Hut zu bringen. An seinen Freund Hippel schrieb Hoffmann 1814:
So glaubte ich mich auf immer der Justiz entschlagen zu haben, und du siehst mich in diesem Augenblick von Akten hoch umwallt, dekretieren, referieren und was weiß ich nicht noch alles. Erst hier habe ich recht ausführlich erfahren, wie sehr du, mein einziger, teuerster Freund, dich bemüht hast, mir meinem Wunsche gemäß eine meiner Neigung entsprechende Stelle in irgendeinem Ministerialbüro zu verschaffen, und nicht versichern darf ich es dir wohl, wie tief im Inneren ich deine wahrhafte Freundschaft und Liebe fühle.
Bereits in Bamberg erfand Hoffmann die literarische Figur des Kapellmeisters Johannes Kreisler, die zwar Fiktion ist, zugleich aber auch seine Lebenserfahrungen und musiktheoretischen Anschauungen in seiner Funktion als Kapellmeister reflektiert. Das Licht der Welt erblickte die literarische Figur Johannes Kreisler 1810. In loser Folge erschienen bis 1814 zunächst 12 Texte, die in der Allgemeinen Musikalischen Zeitschrift veröffentlicht wurden. Im Anschluss erschienen die Texte noch einmal gesondert in zwei Bänden. Im zweiten Text der Kreislerianer geht es auch um Auswirkung und Bedeutung der Musik auf den Menschen. Musik kann laut Aussage des Textes trösten und auf eine andere, bessere Welt verweisen, in der der Mensch aller irdischer Mühe und Traurigkeit enthoben ist. Im Moment des Anhörens lässt sie vergessen und erweckt Sehnsucht nach dieser anderen Welt, nach dem romantischen Geisterreich des Unendlichen. Musik ist eine Ahnung des Übersinnlichen, ein Verweis auf das Göttliche. Mit dem Anhören von Musik nimmt Johannes Kreisler aber nicht nur Musik wahr, sondern es werden auch sein Sehsinn und sein Geruchssinn aktiviert, sodass eine Synästhesie entsteht. Synästhesie bedeutet so viel wie mitempfinden oder zugleich wahrnehmen. Im zweiten Teil der Kreislerianer erfährt die Leserschaft zumindest einige Anhaltspunkte über das äußere Erscheinungsbild Johannes Kreislers. Zu Hause, im Umgang mit seinen Freunden, trägt er ein rotes Mützchen und einen chinesischen Schlafrock. Diese Beschreibung stimmt mit einer Zeichnung Hoffmanns überein, die ihn selbst als Kapellmeister Kreisler vor der Partitur seiner Oper Undine zeigt. Die Zeichnung befindet sich heute in der Staatsbibliothek Bamberg. Zum kreativen Schaffen angeregt fühlt sich Johannes Kreisler durch den Genuss eines Glases Feuerzangenbowle, wobei nicht nur der Genuss des Getränks angenehm erscheint, sondern auch die Zubereitung. Cognac, Arak oder Rum wird angezündet, eine blaue Flamme erscheint und Zucker über einem Rost tröpfelt gleichmäßig in das Getränk. Auch für E.T.R. Hoffmann war Feuerzangenbowle das liebste alkoholische Getränk, um sich zu inspirieren. Kreisler alias Hoffmann vergleicht die blaue Flamme mit einem glühenden Salamander, der sprühend herausfährt und mit den Erdgeistern kämpft, die im Zucker wohnen. Und so wie sich Hoffmann lange Zeit mit dem Geben von Musikstunden sein Geld verdiente, muss auch Johannes Kreisler sein finanzielles Auskommen durch Unterrichten sicherstellen und trifft dabei auf engstirnige Spießbürger, die ihn als Künstler nicht verstehen und ihn mit ihrem flachen Kunstgeschmack regelmäßig in Verzweiflung stürzen. Im Februar 1815 notierte Hoffmann in das Tagebuch:
Sehr fleißig gearbeitet. Kreislerianer ganz fertig gemacht.
In die Textsammlung der Kreislerianer fand auch ein fiktiver Briefwechsel zwischen Johannes Kreisler und Baron Walborn Aufnahme. Der Briefwechsel erschien zuerst 1814 in der Zeitschrift Die Musen, die von Friedrich de la Motte Fouquet herausgegeben wurde. Fouquet gehörte zu den bekanntesten und beliebtesten Dichtern seiner Zeit. Baron Walborn ist eine literarische Figur Fouquets und steht in diesem fiktiven Briefwechsel als Pseudonym für Friedrich de la Motte Fouquet. Im fiktiven Briefwechsel antwortet Johannes Kreisler an Baron Walborn, dass er soeben zu einem Lied die Noten gesetzt habe, dessen Worte Walborn verfasst hatte. Darüber hinaus meint Johannes Kreisler, es käme ihm vor, als sei das Lied eine ganze Oper. Hier wird auf literarischer Ebene auf Hoffmanns Oper Undine angespielt. Die literarische Vorlage stammte von Fouquet, der das Märchen Undine 1811 veröffentlicht hatte. Bereits ein Jahr später, während seiner Bamberger Zeit, fasste Hoffmann den Entschluss, den Text zu vertonen und als Oper auf die Bühne zu bringen. Noch in Bamberg hatte Hoffmann an einem trüben, stürmischen Regentag an seinen Freund hitzig geschrieben.
Der Sturm, der Regen, das in Strömen herabschießende Wasser erinnerte mich beständig an den Oheim Kühleborn, den ich oft mit lauter Stimme durch mein gotisches Fenster ermahnte, ruhig zu sein. Und da er so unartig war, nichts nach mir zu fragen, habe ich mir vorgenommen, ihn mit den geheimnisvollen Charakteren, die man Noten nennt, festzubannen. Mit anderen Worten, die Undine soll mir einen herrlichen Stoff zu einer Oper geben.
In dem Kunstmärchen Undine erzählte Friedrich de la Motte Fouquet eine Geschichte, die viele Jahrhunderte zurückliegt. Ein armes Fischerpaar lebt auf einer Landzunge an einem See und hat ein gemeinsames Kind, ein Mädchen. Als Kleinkind versinkt dieses Mädchen im See, aber der tote Körper wird niemals gefunden. Noch am gleichen Abend steht vor der Tür des Fischerpaars ein anderes Mädchen mit nassem, tropfendem Haar. Weil die Eltern des Kindes nirgends zu finden sind, nimmt das Fischerpaar das Mädchen an Kindesstatt auf. Sie erzählt dem Fischerpaar, dass ihr Name Undine sei. Aus dem Lateinischen abgeleitet bedeutet Undine so viel wie Welle oder Woge. Das Mädchen Undine ist ein Wassergeist, der auf die Welt gesandt wurde, um durch die Liebe eines Menschen eine Seele zu erlangen. Ihre wahre Herkunft bleibt den Pflegeeltern jedoch verdunkelt, obgleich das Fischerpaar spürt, dass ihr Pflegekind sich in seinem Wesen von anderen Kindern unterscheidet. Über das Schicksal Undines wacht ihr Oheim Kühleborn, der gleichfalls ein Wassergeist ist. Er ist ein alter, langer, schneeweißer Mann mit wallendem Bart und zeitweise auch für Menschen sichtbar. Von der Welt sind See und Fischerhütte durch einen geheimnisvollen, dunklen Wald abgeschieden. Die Jahre vergehen. Schließlich verirrt sich in diesen Wald ein Ritter, weil Kobolde mit ihrem Spuk seine Sinne verwirrten. Ritter Huldbrand findet den Weg zur Fischerhütte und nimmt Undine zur Frau, wobei er ihr ein Leben lang treu bleiben muss. An dieser schicksalhaften Bestimmung wird er jedoch scheitern, weil auch er das Fremdsein Undinas in dieser Welt spürt. Am Ende verliert er Glück und Leben. Hoffmann benötigte nun einen Autor, der ihm ein Libretto für sein Opernvorhaben schreiben konnte. Noch in Bamberg bat er Julius Eduard Hitzig mit Erfolg, ihn bei der Suche nach einem geeigneten Librettisten zu unterstützen. Schließlich wollte Friedrich de la Motte Fouquet selbst diese Aufgabe übernehmen. Noch während seiner Zeit in Bamberg schrieb Hoffmann an Hitzig:
Ihr letzter Brief, Ihre Nachricht von Fouquet und Undine haben mir eine wahrhaft kindische Freude verursacht. Zu allen meinen Freunden bin ich gelaufen mit Ihrem Brief in der Tasche. Mach ich keine gescheite Komposition, so bin ich ein Esel, und es soll forthin nicht mehr von mir die Rede sein, unter gemütlichen Menschen und Freunden. Wie sehr, wie gar sehr habe ich Ihnen, mein lieber, teuerster Freund, für Ihre Bemühungen zu danken. Ich fühle es ganz, welch seltenes Glück mir dadurch beschieden, dass ein Dichter wie Fouquet für meine Noten arbeitet.
In Berlin wohnte Hoffmann bis zu seinem Lebensende am Gendarmenmarkt in einer Mietwohnung, direkt unter dem Dach. Die Wohnung war mit einer Fläche von 128 Quadratmetern großzügig bemessen. Hoffmann, der in der Vergangenheit schon mehrfach Wandmalereien ausgeführt hatte, gestaltete die Wohnräume nach eigenen bildlichen Entwürfen selbst aus. Das größte Zimmer der Wohnung, das er ironisch auch Prunkzimmer nannte, war mit Motiven aus der Oper Undine ausgestaltet. Bereits im 18. Jahrhundert gehörte der Gendarmenmarkt zu den schönsten Plätzen in der Stadtmitte Berlins. Im Zentrum des Platzes stand das Nationaltheater nach Plänen des Architekten Karl Gotthard Langhans mit Platz für 2000 Zuschauer. Das Nationaltheater wurde vom Deutschen Dom und vom Französischen Dom flankiert. Schaute Hoffmann aus dem Fenster seiner Arbeitsstube, konnte er auf die Rückseite des Nationaltheaters sehen. Hier am Gendarmenmarkt führte er ein geselliges Leben, besuchte Weinhäuser und Cafés, lud seine Freunde aber auch gern zu sich nach Hause ein. Betrat man seine Arbeitsstube, so saß Hoffmann mitten unter Papieren, die um ihn her ausgestreut lagen. Gleich nach Hoffmanns Rückkehr nach Berlin lernte er Friedrich de la Motte Fouquet persönlich kennen und begegnete auch dem Schriftsteller Adelbert Chamisso. Durch seine schriftstellerischen Arbeiten, die unter dem Titel Fantasiestücke bereits in mehreren Bänden veröffentlicht waren, hatte Hoffmann Bekanntheit erlangt, so dass sein Name in Berlin geläufig war. An seinen Verleger Friedrich Kunz schrieb Hoffmann:
Gestern hatte ich eines der interessantesten Dinners, die ich erlebte. Ludwig Tieck, Fouquet, Chamisso, Bernardi, der Professor Moretto, der Maler Veit, Hitzig und ich. Das waren die Personen, die sich bei dem ersten Restaurateur nach der ersten Weise und auf verschiedene Weise restaurierten. Durch die Fantasiestücke bin ich hier ganz bekannt geworden.
Am Libretto für die Oper Undine wirkte Hoffmann mit seinen eigenen Ideen sehr stark mit. Da er im Gegensatz zu Fouquet seine beruflichen Erfahrungen als Kapellmeister aus den vergangenen Jahren einbringen konnte. Er wusste, wie man einen Erzählstoff dramaturgisch bearbeiten muss, damit dieser eine bühnentaugliche Fassung erhält. Deshalb erstellte er einen Opernplan, in dem er Fouquet darlegte, wie er sich den Handlungsablauf vorstellte. So wurden einige Kapitel des Kunstmärchens weggelassen und die übrigen zu einem Erzählstrang zusammengefügt. Die Figur des Oheims Kühleborn erhielt eine veränderte Charakterisierung. Er tritt nun nicht mehr als Beschützer Undines und ihres Lebensglücks auf, sondern ist ein Gegenspieler, der die Rückkehr Undines in die Welt der Wassergeister herbeiführen möchte und mehrfach als bedrohliche Macht während des Handlungsablaufs in Erscheinung tritt. Die Oper erhielt durch diese Veränderungen eine klare Strukturierung mit einzelnen, größeren Bühnenszenen. Durch den dunklen Charakter des Oheims Kühleborn wurde zudem ein für die Oper wichtiger Spannungsbogen erzeugt. Im Herbst 1814 war der langjährige Direktor des Berliner Nationaltheaters, August Wilhelm Iffland, verstorben. Zum Nachfolger wurde Reichsgraf Karl von Brühl ernannt, der der Aufführung der Oper Undine am Nationaltheater zustimmte. Im März 1815 schrieb Hoffmann an Fouquet:
Am Sonnabend schickte mir Brühl beiliegenden Brief an Sie, Herr Baron, den ich zu öffnen mir die Erlaubnis nahm, weil die Undine ganz und gar just unsere gemeinschaftliche Sache ist und mir jede Erklärung von Seiten der Theaterdirektion zu wissen nötig ist. Jetzt haben wir es schriftlich, dass die Undine mit allem nötigen Aufwand und Fleiß im Anfange künftigen Winters gegeben wird. Ich werde suchen, schinkelnd für die Sache zu gewinnen, rücksichts des Ordnens, der Maschinen und so weiter.
Der Architekt Karl Friedrich Schinkel wirkte in Berlin im Staatsdienst als geheimer Oberbauassessor. Darüber hinaus war Schinkel auch Zeichner, Maler und Bühnenbildner. Schinkel muss insgesamt 10 Bühnenbilder für die Oper Undine geschaffen haben, die aber nicht mehr erhalten sind. 5 Entwürfe befinden sich heute im Kupferstichkabinett in Berlin. Diese erhaltenen Entwürfe sind ca. 60 cm breit und 30 cm hoch. Sie sind sowohl mit Feder in Braun als auch in Deckfarben ausgeführt, wodurch sie einen farbigen Eindruck der Bühnenbilder vermitteln. Auch auf die Gestaltung der Bühnenbilder nahm E.T.A. Hoffmann Einfluss, indem er Schinkel schriftlich szenische Anweisungen übergab. Beispielsweise notierte er »Kurzer, finsterer Wald«. Unter den Entwürfen befinden sich auch einige Vorzeichnungen mit Bleistift. Vermutlich hielt Schinkel mit Bleistift seine ersten Gestaltungsideen fest. Vielleicht legte er die Zeichnungen auch Hoffmann vor, um mit ihm seine Ideen zu besprechen. Im Anschluss an die Vorzeichnungen wurden dann die farbigen Entwürfe angefertigt. Zuletzt führte Schinkel die Entwürfe vergrößert als Bühnenbilder aus. Vermutlich haben die Bühnenbilder die ganze Rückseite der Bühne ausgefüllt, sodass der Eindruck auf die Zuschauer überwältigend gewesen sein muss. Das letzte Bühnenbild zeigt Undine wieder in der Welt der Wassergeister, mit dem toten Ritter Huldbrand in ihren Armen. Hinter ihr befindet sich ein Portal, das mit Muscheln und Korallen verziert ist und unter dem der Wassergeist Kühleborn erscheint. Die Uraufführung der Oper Undine fand schließlich am 3. August 1816 am Geburtstag des Königs statt. Für Hoffmann ging nun ein Wunsch in Erfüllung, den er seit seiner Jugend gehegt hatte. Schon immer wollte er eine eigene Oper komponieren und zur Aufführung bringen. Gemeinsam mit seinem Freund Julius Eduard Hitzig und dem Dichter Friedrich de la Motte Fouqué machte sich Hoffmann auf den Weg ins Theater zur Premiere. Fouqué berichtete, dass sie vor dem Beginn alle ein Pulsieren in den Adern gespürt haben. An Hibbel schrieb Hoffmann Ende August 1816.
Mein Undinchen wurde in einem Zeitraum von 4,5 Wochen gestern zum 6. Mal bei überfülltem Hause gegeben. Die Oper hatte ein allgemeines Gären, Brausen und endloses Geschwätz verursacht, welches lediglich dem Dichter zuzuschreiben ist, der die Oppositionen sämtlicher Philister wider sich hat. Dem einen ist der Text zu mystisch, dem anderen zu fromm, der dritte tadelt die Verse, alle rühmen die Musik und die Dekorationen, welche aber auch das genialste der Art sind, die ich jemals gesehen.
Der Komponist Karl Maria von Weber rezensierte in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung die Oper Undine, die er in Berlin gesehen hatte. Kritik übte er am Libretto, das seiner Auffassung nach klarer gestaltet sein könnte. Die Komposition bezeichnete er hingegen als einen Guss, sodass das Interesse für die musikalische Entwicklung vom Anfang bis zum Ende der Oper besteht. Er lobte die musikalisch treffend bezeichneten Charaktere der handelnden Person und hob besonders die Figur des Wassergeistes Kühleborn hervor. Abschließend wünschte sich Weber, dass Hoffmann bald eine weitere Oper komponieren möge. Dieser Wunsch sollte jedoch nicht in Erfüllung gehen. Bis zum Sommer 1817 war die Oper Undine in insgesamt 14 Aufführungen zu erleben, wobei jede Vorstellung ausverkauft war. Am 29. Juli 1817 brach jedoch im Theater ein Feuer aus, das nicht gelöscht werden konnte. Das Gebäude brannte vollständig nieder und mit ihm auch die Bühnenbilder Schinkels und die aufwendigen Kostüme der Oper. Hoffmann selbst schaute aus dem Fenster seiner Arbeitsstube und beobachtete den Brand aus unmittelbarer Nähe. Passanten auf der Straße, die zu ihm hinaufschauten, sahen sein Gesicht, das in der Nacht vom Feuerschein rot beleuchtet wurde. An seinen Freund Hippel schrieb Hoffmann:
»So melde ich dir, dass ich mich in der augenscheinlichsten Gefahr befand, aufs Neue ganz ruiniert zu werden. Das Dach des Hauses, in dem ich im zweiten Stock wohne, brannte bereits von der entsetzlichen Glut, die das ungeheure brennende Bohlendach des Theaters verbreitete, und nur der Gewalt von 3 wohldirigierten Schlauchspritzen gelang es, das Feuer zu löschen und das Haus sowie wohl das ganze Viertel zu retten. Ich saß gerade am Schreibtisch, als meine Frau aus dem Eckkabinett etwas erblasst eintrat und sagte: »Mein Gott, das Theater brennt!«
Nach der Oper Undine komponierte Hoffmann keine weitere Oper mehr. An anderen Spielorten außerhalb Berlins konnte sich die Oper im Repertoire der Opernhäuser bis heute nicht durchsetzen. Damit endet dieser Teil meiner Podcast-Reihe. Sie hörten Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.A. Hoffmann, aus Briefen und Tagebüchern erzählt. Folge 5. Es sprachen Holger Fuchs und Claudia Schinske. Idee und Musik Claudia Schinske. Das Impressum und weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich habe Ihnen dort auch die Zeichnung des Kapellmeisters Kreisler von Hoffmann und den Entwurf für das letzte Bühnenbild der Oper von Schinkel verlinkt. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und freue mich auf Sie zu meiner nächsten Fortsetzung.